Station eröffnen die Fahnenträger. Vorne wird die Fahne der Heldenstadt Kiew getragen.
So klang Kurzwelle 1984.
Um genau 10 Uhr Ortszeit erklang die Internationale, die Hymne des Weltproletariats. Jedes Jahr beginnt die Demonstration der Gefürchteten.
Unsere Anschrift lautet Radio Bukarest, Rumänien, Postschließfach Nummer 111, Bukarest, Rumänien.
Deutschsprachige Auslandsprogramme aus Rumänien, Bulgarien und der Sowjetunion feierten den 1. Mai.
Mit dieser Aufforderung endet die Sendung in deutscher Sprache von Radio Bukarest.
Überall flattern Nationalflaggen.
In das Konzert mischte sich eine Stimme aus einem rätselhaften Land.
Die sozialistischen Siege des albanischen Volkes begrüßte.
Albanien, völlig isoliert, abgeschottet von Ost und West, leistete sich einen Propagandasender. Radio Tirana.
Tausende und Abertausende Personen in verschiedenen Bezirken des Landes nahmen an den traditionellen feierlichen Demonstrationen und Kundgebungen zum 1. Mai teil. Auf der Allee Die Helden der Nation in Tirana fand eine großartige Demonstration der Werktätigen statt.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Herzlich willkommen zu unserem Programm.
Und so klingt Radio Tirana heute.
Ich bin im Studio mit einem Kollegen aus Deutschland. Herzlich willkommen in Radio Tirana.
Ja, hallo, ich bin Fritz Schütte und ich mache Radioberichte. Und ich habe von der Hörerreise erfahren und deswegen bin ich hier.
Wie waren die ersten Kontakte mit Albanien? War Radio Tirana auch eine Möglichkeit?
Ich habe als Kind Radio Tirana gehört, weil wir in der Stube einen alten Radioapparat hatten. Und da habe ich auch mal Radio Tirana gehört.
Unbeschreibliche Freude erfasste die Demonstranten als Genosse Enver Hoxha, erster Sekretär des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens, die Tribüne betrat und die Werktätigen herzlich begrüßte.
Das ist nicht das erste Mal, dass du Albanien besuchst.
Ich bin im Jahre 2001 das erste Mal in Albanien gewesen. Und ich war in Tirana natürlich auch so neugierig auf alles, was ich da sehe, weil es ja erstmal, das war der Sitz von dem Radio Tirana. Und so eine magische Stadt, ganz einfach. Eine Stadt, die man nicht besuchen konnte. Und klar, da war ich an dem Skanderbegplatz und dann habe ich diese Architektur gesehen und so sozialistische Architektur. Das war schon so, klar, hat so Erinnerungen geweckt. Ich habe mir natürlich gefragt, wie wird das damals gewesen sein, als da keine Autos gefahren sind.
Auf der Allee erhalten stürmische Ovationen. Rund 3000 Demonstranten verschiedenen Alters und Berufs bildeten vor der Tribüne mit Blumen die Worte 40 Jahre. Das ist die glänzende Periode des sozialistischen Aufbaus seit der Befreiung des Landes.
Kein Ausländer sah, was genau in Albanien vor sich ging. Von Internierungsdörfern und Zwangsarbeit war die Rede. Doch nach außen drang nur eine Stimme.
Hier ist Tirana, hier ist Radio Tirana mit seinem Programm in deutscher Sprache.
Hier ist Radio Tirana, Nachrichten aus einem unbekannten Land. Ein Feature von Fritz Schütte.
Hier ist Tirana. Hier ist Radio Tirana mit seinem Programm in deutscher Sprache.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem ersten Programm in deutscher Sprache und wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Also, unsere Sendung beginnt einfach so. Hier ist Radio Tirana. Hier ist Radio Tirana mit seinem Programm in deutscher Sprache. Radio Tirana empfangen Sie täglich von Montag bis Samstag um 20 Uhr bis 20.30 Uhr auf der Mittelwellenfrequenz 1458 kHz und so weiter und so weiter. Das habe ich auswendig im Kopf. Ich bin ein Robot.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Heute laden wir Sie zu einem Sonderbeitrag über den Besuch der Hörgruppe von Radio Tirana in Albanien ein.
20 Jahre nach der Wende hat Redakteur Astrid Ibro Hörer, die ihm seit Jahrzehnten regelmäßig Briefe schreiben, nach Tirana eingeladen. Die Hörerreise ist tagelang Thema im deutschsprachigen Programm.
Wie Sie ja wissen und wie wir schon berichtet haben, hat Radio Tirana dieser Tage eine Hörergruppe zu einem einwöchentlichen Besuch in Albanien eingeladen. Bereits am 1. Mai kamen die ersten vier Hörer, Klaus Winter und Horst Glocker, Udo und Kerstin Scherbaum.
Also meine erste Reise war 1975. Ja, da war das alles relativ rigoros. Es gab auch nur organisierte Gruppenreisen. Am Flughafen Tirana wurde darauf geachtet, dass alle Männer kurze Haare hatten, dass die Frauen Röcke hatten über die Knie, dass keine Jeans getragen wurden. Und wer dann entsprechend diesen Bedingungen sich nicht angepasst hat, wer lange Haare hatte, musste entweder beim Friseur seine Haare abschneiden oder wurde wieder nach Hause geschickt.
Am 2. Mai kamen die anderen, Dieter Feltes, Georg Pleschberger, Fritz Andor, Volker Wilschrei, Martin Schösch, Hans-Werner Lollicke, Michael Bettke und Fritz Schütter.
Wir sind handverlesene Gäste.
Ich habe sie selbst am Flughafen Mutter Teresa empfangen und alle sind von der Entwicklung positiv beeindruckt.
Und werden behandelt wie Mitglieder einer Delegation auf Staatsbesuch.
Der erste offizielle Besuchtag begann am 3. Mai. Die ganze Gruppe kam in Radio Tirana und um 10 Uhr wurden unsere Freunde von der Hörfunkintendantin empfangen. In einem kurzen Grußwort betonte ich unter anderem: Ich arbeite in Radio Tirana und genau in der deutschen Redaktion seit mehr als 32 Jahren. Manche können auch schmunzeln, weil sie im April 1978 noch nicht geboren worden waren. Ich freue mich auf meine Arbeit hier und diese Arbeit macht mir nicht nur Spaß, sondern dadurch habe ich auch viele Freunde gewonnen. Ihr gehört ja zu meinen Freunden und ohne euer Mitwirken, ohne eure Unterstützung wäre es nicht möglich, dass wir heute uns hier treffen und über unsere gemeinsamen Radiointeressen und Hobbys sprechen konnten. Die deutschen Sendungen haben bereits 1954, also in meinem Geburtsjahr, begonnen. Dieses Gebäude wurde Ende der 60er Jahre mit chinesischer Hilfe gebaut. Die ersten Ausstattungen waren russische, chinesische und ungarische Geräte. Manche sind über 40 Jahre alt und sie funktionieren noch heute. Wir befinden uns heute in einer Phase der Digitalisierung, doch heute leben die alte und die moderne Technik zusammen.
Und nun, liebe Hörer, laden wir Sie zum Lied ein. Partei Albaniens Licht. Dass die Partei der Arbeit, Führerin und Organisatorin aller Siege des albanischen Volkes, besingt.
Radio Tirana war damals in der sozialistischen Paranoia, war das eine Staatseinrichtung, die nicht besucht werden durfte, wo niemand rein durfte, wo man sich streng ausweisen musste, dass man überhaupt reinkam. Also es ist kein Touristen oder Besucher gelungen, Radio Tirana zu besichtigen.
Jochen Blanken kennt das Sendegebäude in Tirana wie seine Westentasche. Heute wohnt er in Hamburg. In den 80er Jahren war Jochen Blanken die Stimme aus Tirana.
Also wir kriegten jede Woche bestimmt 5 bis 7 Briefe aus Deutschland mit Hörerzuschriften. Und was die damals immer sehr erstaunlich fanden, sagten immer, wieso sprechen Sie so sauberes Deutsch? Die wussten natürlich nicht, dass wir Deutsche waren, die die Sendung gesprochen haben.
Ich hatte befürchtet, es wäre ihm unangenehm, über die Vergangenheit zu sprechen. Immerhin hat er Propaganda für ein System gemacht, das viele Leute ins Unglück stürzte. Doch er hat nichts gegen ein Interview einzuwenden.
Es ging ja darum, dass wir uns damals als Marxisten-Leninisten gefühlt haben. Das heißt, die Sowjetunion, der Ostblock, war revisionistisch, war ein entarteter Sozialismus oder gar kein Sozialismus, sondern wurde dem USA-Kapitalismus gleichgesetzt als Sozialimperialismus und Albanien und anfangs China haben als einzige sozusagen gegen die beiden Supermächte standgehalten. Das war damals unsere politische Ansicht und das war auch ein Grund, weshalb wir nach Albanien gegangen sind.
Nach Albanien kam nur wer von der KPDML, der Kommunistischen Partei Deutschlands, Marxisten-Leninisten, delegiert wurde oder über ein ihr angeschlossenes Reisebüro eine Gruppenreise buchte. Jochen Blanken war Parteimitglied. Genauso wie Peter Platzmann.
Ich habe in den 60er Jahren in Würzburg Pharmazie studiert und anschließend noch Medizin in Hamburg. Und dann bin ich in die Studentenbewegung geraten und anschließend in die ML-Bewegung. Und 1973 dann das erste Mal mit meiner damaligen Frau nach Albanien mit so einer Reisegruppe. Und da lernten wir das Paar kennen, was von dieser KPDML nach Tirana geschickt worden war zum Sprechen der deutschsprachigen Sendung von Radio Tirana und da haben wir die dann im nächsten Jahr abgelöst und haben dann 3 Jahre von Sommer 74 bis Oktober 77 bei Radio Tirana und in dem Verlag 8. November gearbeitet.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir setzen unser Programm fort mit einem Gespräch mit einem Hörer von Radio Tirana. Er ist Horst Glocker. Zum ersten Mal hat Horst Albanien 1972 besucht. Du kennst die beiden Welten bei uns, also die kommunistische Zeit und jetzt die Öffnung des Landes. Kannst du ein paar Vergleiche ziehen, vor allem für die jungen Hörer, die diese Zeit nicht erlebt haben?
Wir waren einquartiert damals im Hotel Adriatic und man hatte Kontakt fast nur mit einigen jungen Leuten am Strand und die Themen beschränkten sich hauptsächlich auf Fußball und andere Sportarten. Und das Land kennenzulernen war zwar möglich, man musste sich in eine Liste eintragen und dann wurden Reisen unternommen mit dem damaligen staatlichen Reisebüro Alptourist.
Noch in den 50er Jahren verbrachten Pioniere aus osteuropäischen Ländern ihre Ferien am Strand in Durs. Auf den Baustellen arbeiteten auch Ingenieure aus der DDR. Doch als die Sowjetunion nach Stalins Tod 1953 Reformen einleitete und sich dem abtrünnigen Jugoslawien wieder annäherte, begannen die Querelen. Denn Jugoslawien und Tito waren für Albaniens Staatschef Enver Hoxha ein rotes Tuch. 1960 kritisierte er bei einem Besuch in Moskau offen den sowjetischen Kurs, ließ die Studenten zurückbeordern und gemeinsame Projekte zur Entwicklung der albanischen Industrie stoppen. Im darauf folgenden Jahr brach die Sowjetunion die diplomatischen Beziehungen ab. In die Bresche sprang China.
Nach dem Abitur wollte ich Chemie studieren oder elektrisches Ingenieurwesen. Nein, dann musste ich Physik studieren. Und überall waren diese sogenannten Kaderbüros. Und eine Frau sagte zu mir, kommst du, schreibst du einen Lebenslauf und einen Antrag und so weiter. Ich sagte, wozu denn? Sie sagte, das ist gut für dich, aber brauchst du nicht erzählen. Ja? Und dann habe ich schnell erfahren, eine Gruppe von Studenten sollte ins Ausland gehen. Und da kamen die Kollegen und dann sagten sie, du Astrid, du hast wirklich so einen dicken Freund, denn du wirst in China jetzt Deutsch lernen. Im ersten Jahr haben wir in Peking Chinesisch gelernt, richtig in der Schule, und dann 3,5 Jahre Deutsch.
Radio Tirana 1979.
Die Kommunisten der ganzen Welt, die dem Marxismus-Leninismus und dem proletarischen Internationalismus treu sind, müssen den beiden Supermächten, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, entschieden entgegentreten und sie unablässig entlarven. Zugleich müssen sie gegen die Monopolbourgeoisie und die Reaktionäre ihrer Länder kämpfen, die als Stützpfeiler der beiden Supermächte dienen. Leninismus! Es lebe der Marxismus, Leninismus!
Es war ja ein riesiger Apparat. Es wurden ja, soweit ich weiß, über 20 Sprachen gesendet. Und es war ein buntes Volk, weil die meisten Fremdsprachen auch von muttersprachlichen Sprechern gesprochen wurden. Also es gab im Radio, in den Gängen zwischen den verschiedenen Räumen, da gab es Kolumbianer und Franzosen und Türken und also Nationen von Afrika bis Australien. Bis Südamerika und man kannte sich, das war so ein internationales Völkchen, was sich da begegnet ist.
Aber wir waren halt schon etwas, nicht eingesperrt, ne, sondern so an goldenen Zügeln gehalten, oder wie soll ich das ausdrücken?
Wir meinen, wir sind davon überzeugt,
dass die Perspektiven leuchtend sind für die Revolution. Es lebe die KPDML! Es lebe der proletarische Internationalismus! Der Marxismus-Leninismus wird siegen!
Wir kriegten da so ein Holzhäuschen.
Das waren, glaube ich, 8 oder 10 Holzhäuser, gebaut 57 von der DDR für das DDR-Botschaftspersonal. Und da wurden dann alle ausländischen Mitarbeiter von Radio Tirana einquartiert.
Hatten 2 Frauen, die sich um die Kinder gekümmert haben und gekocht haben und haben da eigentlich für albanische Verhältnisse privilegiertes Leben geführt. Aber wir haben auch sehr viel gearbeitet. Also ich war tagsüber an der Universität zum Unterrichten, habe abends Sendungen im Radio Tirana gesprochen.
Es wurde ja immer so gesagt, sagt uns nur, was ihr wollt und wir erfüllen euch eure Wünsche, ne? Wenn wir zum Beispiel an den Strand wollten, am Sonntag haben sie gesagt, ja, sagt uns Bescheid vom ZK. Dann kommt der Fahrer, bringt euch hin, fährt euch wieder zurück. Uns hat es nur gestört, dass wir da nicht Familien besuchen konnten. Also wir hatten eine Übersetzerin, die stammte aus Karl-Marx-Stadt, hieß das ja damals noch, Chemnitz. Hatte in Moskau studiert und einen Albaner da kennen und lieben gelernt und 59 den geheiratet und hat ihr ganzes Leben in Albanien verbracht. Und bei der waren wir mal 74 noch eingeladen zu Hause, aber sonst haben wir die nie mehr zu Hause besuchen können. Die hatten dann zu viel Angst.
Hier ist Tirana. Hier ist Radio Tirana mit seinem Programm in deutscher Sprache.
Astrid Ibro macht dieses deutsche Programm auf Kurzwelle nach wie vor. Und das Programm fängt, außer der Musik, die geändert worden ist, auch noch so an wie früher.
Hier spricht Radio Tirana.
Waltraud Beko wohnt heute in Gelsenkirchen. Ich kenne ihre Geschichte bereits ein wenig, denn sie hat ein Buch geschrieben. Albanien, mein Leben.
Und hier sind noch Fotos aus Albanien, aus dieser Zeit. Es war sozusagen hier der erste Tag in Albanien. Hier mit der Verwandtschaft, die mich da abgeholt haben. Das ist hier noch der liebe Stalin, den haben sie aber dann später doch weggenommen. Das sind nun die ersten Familienbilder hier, so mit der Schwiegermutter.
Zunächst arbeitete sie als Russischlehrerin in der Stadt Vier.
Und hier kommen zum ersten Mal meine Eltern. Und hier werde ich, glaube ich, 40 Jahre alt.
1962, nach Albaniens Bruch mit der Sowjetunion, musste Waltraud Beko ihren DDR-Pass abgeben und die albanische Staatsangehörigkeit annehmen. Anfang der 70er Jahre begann ihre schönste Zeit in Albanien.
Weil da sozusagen ein gewisser Frühling eingetreten war. Da blühte alles auf. Ne?
Ihr Mann wurde nach Tirana versetzt.
Hier sind wir nun in Tirana.
Und sie in die deutsche Redaktion von Radio Tirana delegiert.
Mit den ersten Deutschen sind wir da bekannt geworden. Die waren von 1972 bis 1974 in Tirana.
Ein Foto zeigt die beiden Paare auf der Promenade in der Hafenstadt Durs.
Wenn wir nach Durs gingen, da haben wir immer nach Deutschen geguckt. Da sind wir vorbeigegangen und haben uns nicht getraut, irgendjemanden anzusprechen, aber wir haben immer geguckt.
In Durs, einem für albanische Verhältnisse mondänen Badeort, waren die wenigen Touristen untergebracht.
Radio Tirana war eigentlich für mich eine große Weiterentwicklung. Also erstmal lernte ich Maschine schreiben, übersetzen lernte ich da. Eines hat man uns aber gesagt, als wir gefragt haben, dass wir keinen Besuch von den Deutschen vom Radio empfangen dürfen.
Die Hippie- und Protestbewegungen der späten 60er Jahre ließen auch Albanien nicht unberührt. Die Jugendlichen hatten die Nase voll von vorgeschriebenem Lebensstil und politischem Isolationismus. Der Jugendkongress 1972 propagierte die weltweite Solidarität der progressiven Jugend. Die Jungs ließen die Haare wachsen, die Mädchen kürzten die Röcke. Höhepunkt des albanischen Frühlings war das 11. Liederfestival 1972. Es glich einer Revolution. Ein Musikfan hat ein Video mit historischen Aufnahmen ins Internet gestellt. Es zeigt ein sozialistisches Albanien, wie ich es mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Westliche Mode und Musik, die nach Jazz klang. Das mussten die Verantwortlichen, allen voran der Fernsehintendant, später mit jahrzehntelanger Zwangsarbeit bezahlen. Der Frühling in Albanien endete jäh. Es wurde rigoros aufgeräumt. Jeder Vorwand war recht.
Da wurden alle beiseite geschafft, die nicht erwünscht waren. Weil um dieser Zeit, das war 1975, der Kampf gegen den Bürokratismus ausgerufen wurde. Und hier spielt das auch mit. Mein Mann hat halt seine Vorgesetzten kritisiert. Und da hat man die Gelegenheit wahrgenommen, dass ich halt eine Ausländerin bin. Und da plötzlich konnte ich nicht mehr arbeiten. Da gingen schon Gerüchte um, dass ich eine Agentin bin, eine Ausländerin, obwohl ich die albanische Staatsangehörigkeit schon längst hatte.
1975 einigten sich die Staaten Europas blockübergreifend darauf, die Menschenrechte zu achten. Unter der Schlussakte von Helsinki fehlte nur eine Unterschrift, die eines Vertreters aus Albanien. 1945 hatte Albanien 1 Million Einwohner, 1990 3 Millionen. Nach Angaben des Verfolgtenverbandes wurden während der kommunistischen Herrschaft rund 34.135 Personen aus politischen Gründen verurteilt. 6.027 Personen wurden hingerichtet, 1.065 starben im Gefängnis, 7.022 in Internierungsdörfern und 408 verloren nach Angaben des Verbandes den Verstand. Insgesamt wurden 91.400 Jahre Gefängnis und 256.146 Jahre Internierung verhängt. Eine Aufarbeitung der Vergangenheit steht immer noch aus.
Also die ganze schreckliche Situation der politischen Verfolgung, Sippenhaft, Verbannung von Familienmitgliedern und alle diese Dinge haben wir nicht mitbekommen, beziehungsweise auch teilweise nicht mitbekommen wollen. Es gab ja kirchliche Sendungen vom Vatikan, die darauf hingewiesen haben. Die haben wir ins Reich der Propaganda verwiesen, aber in Albanien selbst ist uns das nie klar geworden.
Nach den 3 Jahren oder über 3 Jahren, wo wir auch eingekauft haben und eben auch an den Strand gefahren sind, auch mit Leuten uns unterhalten haben, hatte ich die Schlussfolgerung gezogen, also dieses Volk, also anders als in der DDR, wo meine Tante lebte in Thüringen, wo ich jeden Sommer immer war, ist von dem Regime überzeugt. Also ich wusste halt nicht, dass DDR dann ein freies Land im Vergleich war.
Ich bin mir aus heutiger Sicht sicher, wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich keine 3 Jahre in Albanien verbracht.
Natürlich, da kann man heute lachen, ja. Das ist völlig klar. Ich habe in Radio Tirana mit 24 Jahren begonnen, so in einer Zeit, in der man auch ein bisschen idealistisch ist. Und mit der Zeit versteht man auch langsam, da wird man auch realistisch. Auch in der Zeit von Galilei gab es auch andere Galilei, die wussten, dass die Erde bewegt. Ja. Aber sie hatten Familie, Kinder, Eltern und Frauen und das schweigen sie. So war es, da musste man überleben. Das System, der Apparat war so organisiert, dass sie keinen Widerstand, keine Opposition zulassen. Es gab keinen Dissident.
Ishtuar i letërsis Shqipe në Gjermanisht, Ismail Kadareja, Fatos Kongoli, janë autorët cilët...
Unë jam Grigor Banushi, jam gazetar, kam njësoj së Astrid Ibru, 30 vjetë në radio.
Astrid Ibru gehörte zu den wenigen Privilegierten, die beruflich Kontakt mit Ausländern haben durften. Der erste Deutsche, den er kennenlernte, war Sprecher bei Radio Tirana. Joachim Röhm pendelt heute als Übersetzer zwischen Stuttgart und Tirana. Wir verabreden uns zu einem gemeinsamen Rundgang durchs Sendegebäude.
Da hat sich nicht viel verändert. Ist neu getüncht worden, sicherlich.
Ja, ja, das zum Beispiel, also das ist völlig neu mit den Fenstern.
und jetzt arbeiten wir mit Computer. Das war unser Aufnahmestudio. Hier, da machten wir die Mittagssendung. Ich weiß nicht, ob du an die beiden erinnerst, ja? Das ist Susanna Legbello, war sie auch damals, glaube ich.
Damals, das war Ende der 70er Jahre. Joachim Röhm arbeitete im Funkhaus in Tirana. Sein Weg hatte in der Studentenbewegung begonnen.
Und als die Studentenbewegung dann, wann war das, so 72, am Ende war, sich ausgelaufen hatte, gab es halt noch einen Teil von Hardcore-Klassenkämpfern, die sich auf verschiedene Organisationen verteilt haben. Manche sind in die TKB gegangen, das kam für die meisten von uns also gar nicht in Frage. Und so bin ich erst zur KPDML Rote Fahne gekommen. Die KPDML Rote Fahne, kürzt es etwas ab, hat sich dann der KPDML Roter Morgen angeschlossen. Und ich war dann in der Partei und irgendwann kam jemand in der Partei zu mir und hat gesagt, wir wollen, dass ihr nach Albanien geht, weil hier in Albanien bei Radio Tirana damals schon vorher Ausländer geholfen haben.
Etwa zur gleichen Zeit, 1978, kehrte der Albaner Astrid Ibro aus Peking zurück. Als einer der ersten und gleichzeitig letzten Absolventen des chinesischen Deutschkurses.
Ich habe in Radio Tirana am 7. April 1978 begonnen. Da hat man mir einen Zettel gegeben, wahrscheinlich 10 Zeilen, das war eine kleine Nachricht. Und sagte man mir, jetzt das übersetzen. Ich konnte nicht einmal, wie man das Papier in der Schreibmaschine steckt, denn Schreibmaschinen waren bei uns privat verboten, ja. Und dann begann ich langsam und versuchte ich so gut wie möglich das zu übersetzen.
Und ich glaube, irgendwo hier waren die Portugiesen, glaube ich, irgendwo hier war unser Büro 67. Also da gehen wir mal rein, denn von der anderen Seite kann ich sehr gut das zeigen, wo unsere Tür war.
Und gegen 11.30 Uhr, dann reist die Kollegin die Nachricht raus und sagt, stopp, ich bin noch nicht fertig. Da sagt sie, ja, aber jetzt müssen wir ins Studio gehen. Dann machte sie den letzten oder die zwei letzten Sätze fertig.
Ich glaube, hier waren wir. Achim war hier, Doris war auf der anderen Seite und da hatten wir auch einen Tisch.
Ja, und dann gab es hier die gestapelten Spiegel. Und die Süddeutsche, die kam mit einer gewissen Verspätung, immer so eine Woche, aber das hat uns nichts gemacht.
Nach Maos Tod war Jugoslawiens Präsident Tito Staatsgast in Peking. Das ließ Enver Hoxhas Freundschaft schlagartig erkalten. 1978 brach Albanien die Beziehungen zu China ab.
Und mit Ahim haben wir damals den offenen Brief des Zentralkomitees gegen die Kommunistische Partei China.
Das war ein wichtiger Akt, das war genau in der Zeit, in der wir hier waren. Das war für uns auch insofern interessant, weil sich dann natürlich in Albanien auch angefangen hat, was zu verändern. Ab da galt die Politik des Stützens auf die eigenen Kräfte. Und bis dahin, so wie wir das empfunden haben, es gab keinen Wohlstand, das Wort Wohlstand wäre übertrieben, aber sagen wir mal, die Leute haben zu essen gehabt bis Ende der 70er Jahre. Ja. Man konnte alles, was man brauchte, bekommen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wie wir schon berichtet haben, haben wir eine Hörerreise organisiert. Mitglied dieser Hörerreise ist auch Volker Wilschrei. Volker Wilschrei hat Albanien 1971 besucht.
Radio Tirana 2011.
In Jahren ist er wieder in Albanien.
Der Unterschied zwischen damals und heute ist enorm. Aus einem totalitären Land ist ein sehr aufgeschlossenes Land geworden. Ein Land, das versucht, in das Europa des 21. Jahrhunderts hineinzufinden, in das Haus Europa. Und vor allen Dingen, was mich also sehr beeindruckt, aus eigener Kraft.
Der Sozialismus, den wir gestützt auf unsere eigenen Kräfte aufbauen,
hat dem Volk ein freies, demokratisches und fröhliches Leben gesichert.
Radio Tirana 1983.
Glänzende Perspektiven eröffnet und das Vaterland nicht nur schöner und reicher, sondern auch stärker und unbesiegbarer gemacht.
Aus eigener Kraft ist ein Schlüsselbegriff für Albanien, mit dem das kommunistische Regime die Selbstisolation verbrämte.
Das albanische Volk arbeitet selbstlos für das neue Leben, wacht aber zugleich auch über die Freiheit und Unabhängigkeit und den Frieden, die von der aggressiven und expansionistischen Politik der Supermächte und der Kräfte der Reaktion und der Finsternis bedroht werden. Das sozialistische Albanien genießt mit seiner selbstständigen Politik, mit seiner entschlossenen Haltung zur Verteidigung der revolutionären Befreiungskämpfe der Völker, ein hoches internationales Ansehen.
Sie stützen auf die eigene Kraft, Verbot der Aufnahme von ausländischen Krediten, Verbot der Beteiligung an Militärbündnissen. Das waren politische Dinge, die uns fasziniert haben, die wir auch sehr richtig fanden.
Also das fand ich an Albanien sehr gut und ich dachte, es hat einen eigenen Weg zum Sozialismus. Und als mein Mann mir den Vorschlag machte, dass wir da hinfahren wollten, war ich sofort dafür.
Ingrid T. möchte nicht, dass ihr vollständiger Name genannt wird. Zu unserer Verabredung liegt ein Aktenordner auf dem Tisch. Ich hatte auf Tonaufzeichnungen von Sendungen gehofft.
Ja, aber ich sehe schon, leider haben Sie keine Kassette mehr gefunden, ne?
Alles weggeworfen. Also ich habe noch Musikkassetten, albanische Paar. Ja. Aber alles andere habe ich weg.
Sie entfaltet ein Manuskript, das sie damals verfasst hat.
Schade, dass Sie die Sendung nicht mehr hören, ne?
Mein Leben hat sich ja radikal verändert. Ja, das ist ja jetzt 25 Jahre her.
Aber lehnen Sie es doch mal ganz kurz vor den Anfang.
Hier ist Radio Tirana mit seinem zweiten Programm in deutscher Sprache. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Lied, das Sie gerade hören, singt die bekannte albanische Sängerin Vatche Sela. Sie trägt den hohen Titel Künstlerin des Volkes. In der heutigen Sendung werden wir über diese Sängerin berichten. Aber für mich persönlich war das meine Hochblüte in Albanien. Ich bin mit meinem Fahrrad durch Tirana gefahren und bin überall hingegangen. Und da ich nichts wusste von der Kultur, von der Musik, habe ich keine vorgefassten Meinungen übernommen, sondern habe mir alles selbst erarbeitet. Vor allen Dingen hat es mich interessiert, wie das albanische Leben ist und wie die albanische Musik, weil die hat mich überwältigt in meinen ersten Sendungen, als ich gesprochen hatte. Und die Musik war so wunderbar. Ziemlich schnell habe ich im Radio gesagt, auch andere Hörer interessieren sich für die Musik, nicht nur ich. Und deswegen ist es notwendig, dass wir immer den Komponisten, den Titel und die Interpreten sagen. Das hat ein bisschen gedauert, aber dann haben wir das immer gesagt. Weil ich finde, wenn man möchte, dass neben der Politik auch ein bisschen über Land und Leute vermittelt wird, muss man dazu auch Informationen haben. Zu Anfang der 60er Jahre sollte sich die Aufmerksamkeit der albanischen Kunstfreunde auf die schöne Stimme voller Gefühl und Leidenschaft richten, die einem jungen Mädchen mit dem Namen Vatche Sela gehörte. Eine der talentiertesten und vielversprechendsten Sängerinnen der leichten Muse, schrieb die Kunstpresse jener Jahre. Sie sang zunächst im Haus der Pioniere und dann im Kulturhaus von Lucinja. Nachdem sie in Lucinja bekannt geworden war, kam Vatche nach Tirana. Und erst nachdem ich die Kunsthochschule absolviert hatte, so erzählt Vatche lächelnd, begriff ich, dass mein eigentlicher Traum der Gesang war.
Noch eine Frage im Zusammenhang mit den Vergleichen. Du hast Radio Tirana damals gehört, du hörst Radio Tirana auch jetzt. Wie sieht es aus?
Auch da kann der Unterschied nicht größer sein. Damals waren es propagandistische Sendungen, die man zwei, dreimal gehört hat, damit man überhaupt sagen konnte, man hat Radio Tirana gehört. Ein Programm, das sehr stereotyp war, wo man also wirklich sich nicht mit identifizieren konnte.
Das waren 10 Minuten Nachrichten aus Albanien. Und dann gab es sogenannte Sendereien, der Marxismus-Leninismus, eine ewig junge wissenschaftliche Lehre oder der Kapitalismus auf dem stetigen Weg des Niedergangs oder über die Erfolge des Sozialismus in Albanien. Also da gab es Sendeschwerpunkte, die dann von den Redakteuren vorbereitet wurden.
Liebe Hörer, in dieser Sendung hören Sie Nachrichten aus Albanien. Die albanischen Werktätigen haben das Jahr 1983 mit revolutionärem Optimismus begonnen. Es folgen Nachrichten aus aller Welt. Der Kampf der Völker für ihre nationale und soziale Befreiung gegen die Einmischungspolitik der beiden imperialistischen Supermächte wächst immer mehr an. Abschließend hören Sie einen Artikel der albanischen Zeitung Bashkimi, gewidmet dem Buch des Genossen Enver Hoxha, die Titoisten historische Aufzeichnungen.
Enver Hoxha war ambitionierter Schriftsteller, seine Memoiren Pflichtlektüre. Im Band Die Titoisten erzählt er, warum er Ende der 40er Jahre alle jugoslawischen Berater des Landes verwies und die Grenze zum Nachbarland schließen ließ. Anders als an der innerdeutschen Grenze wurden bis 1990 keinerlei Reisegenehmigungen erteilt.
Die Titoisten, sagt Genosse Enver Hoxha, hatten das Ziel, die Einheit der Kommunistischen Partei Albaniens zu zerstören, die pro-jugoslawischen Agenten an die Führung zu bringen, die Kommunistische Partei Albaniens an die Kommunistische Partei Jugoslawiens zu ketten und Albanien an das titoistische Jugoslawien, um sich so den Weg zu seiner Einverleibung zu bahnen, um es zu einer siebten Republik Jugoslawiens zu machen.
Als schlimmster Vorwurf in Albanien galt, ausländischer Agent zu sein.
Albaniens, stolz auf den rettenden Kampf, den die Partei der Arbeit mit Genossen Enver Hoxha an der Spitze gegen die titoistischen Renegaten und ihre Agenten, angefangen von Koci Dzoze bis hin zu Mehmet Şeho, geführt haben.
1982 traf es posthum Enver Hoxhas designierten Nachfolger Mehmet Şeho, der, selbst ein politischer Hardliner, im Jahr zuvor Selbstmord begangen hatte. Das war ein Wendepunkt in der albanischen Geschichte.
Die Titoisten, historische Aufzeichnungen hervorgehen.
Also für mich persönlich war ein Schlüsselerlebnis das Buch von Enver Hoxha, wo er seinen Stellvertreter da, das heißt, der hätte Selbstmord gemacht, aber wurde er umgebracht oder hat er Selbstmord gemacht, weiß man bis heute nicht. Aber da in dem Buch, was 82 erschienen war, stellt er den als Polyagenten dar, der also nun englischer Agent, amerikanischer Agent, KGB-Agent und jugoslawischer Agent gewesen sein sollte. Und dass er nun als englischer Agent auch noch die Agentennummer 008 gehabt haben soll, das konnte ich nun gar nicht glauben.
Enver Hoxhas Paranoia steigerte sich derart, dass er das ganze Land für einen anstehenden Partisanenkrieg gegen Invasoren mit Bunkern pflastern ließ. Die Betonindustrie wurde angekurbelt und teurer Spezialstahl importiert, obwohl in den 80er Jahren bereits die Grundnahrungsmittel knapp wurden.
Wir wurden auch über die Frage der Versorgung der Bevölkerung und der Engpässe mit Lebensmitteln und so, das haben wir nicht mitbekommen. Also ich erinnere mich ganz genau, dass eine Bekannte gesagt hat, es gibt seit 3 Tagen keine Milch mehr in Tirana. Dann haben wir andere Freunde gefragt, stimmt das, dass es keine Milch mehr gab? Und dann haben die gesagt, nö, ich habe heute Morgen 3 Liter Milch gekauft, das ist überhaupt kein Problem. Und die Menschen wussten genau, was die offizielle Propaganda war und haben Ausländern uns gegenüber diese Propagandalinie 100%ig durchgeführt. Es war so, wir haben Albanisch gesprochen, es war klar, dass wir beim Radio und damit auch in der Nähe der Partei der Arbeit Albaniens arbeiten. Und der normale Albaner hat uns kein Vertrauen geschenkt.
Wie die albanische Telegrafenagentur ATA mitteilte, ist heute der erste Sekretär des CK der albanischen Partei der Arbeit, Enver Hoxha, nach schwerer, langwährender Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben.
Das war 1985.
Yeah.
das Volk der Hauptstadt und des ganzen Albaniens, gab dem heißgeliebten Führer der Partei und des Volkes, Genossen Enver Hoxha, den letzten Abschied und drückte den feierlichen Schwur aus, dass mit seinen Lehren im Verstand und im Herzen Albanien immer rot bleiben wird. Lebt wohl, Enver. Die Partei lebt. Albanien lebt. Der Sozialismus lebt. Deshalb lebt und wird unter uns unser Enver leben.
Heute kann man Radio Tirana auch übers Internet hören.
Der Hörerbriefkasten. Ein alter Freund von uns ist Josef Zimmermann. Er schreibt uns: Lieber Astrid, der Empfang von Radio Tirana hat auch heute Abend wieder brauchbar funktioniert. Grüße von Josef.
Es gibt bei Radio Tirana zweimal in der Woche Hörerpostsendungen, zum einen den Hörerbriefkasten, in dem überhaupt mal die Eingangspost erwähnt wird, was der Hörer schreibt und wie die Empfangsqualität ist bei den einzelnen Hörern, und dann nochmal eine spezielle Sendung mit Hörerfragen.
Sigrid und Klaus Füllisch sind zwei Freunde von uns. Sie schreiben unter anderem: Der Empfang auf der Mittelwellenfrequenz 1458 kHz heute ist gut. Sigrid und Klaus.
Also als Hörer hat man relativ große Einflussmöglichkeiten auf das Programm. Man kann eine Frage stellen, die Frage wird beantwortet. Je kleiner die Hörerzahl, desto leichter ist es natürlich hier auch dann entsprechend in Erscheinung zu treten.
Werner Schubert ist Vorsitzender des Hörerclubs und tritt seit den 80er Jahren regelmäßig bei Radio Tirana in Erscheinung. Eine Sendung von damals, in der sein Name genannt wird, hat er sogar aufgehoben.
Wir antworten auf Hörerfragen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, in der heutigen Sendereihe antworten wir auf die Fragen unserer Hörer Antonio Mo Guzman aus Spanien, Massimo De Luca aus Italien und Werner Schubert aus der Bundesrepublik Deutschland. Die beiden ersten interessieren sich für die albanische Folklore, während der westdeutsche Hörer etwas über die albanische Nationalhymne erfahren möchte. Wir antworten nun auf Ihre Fragen.
Albanien war immer mein Interesse, und als dann Radio Tirana mal ein Preisausschreiben veranstaltet hat, 1988, habe ich mir erlaubt, das dann irgendwie zu gewinnen, wie auch immer.
In den 80er Jahren gab es in Albanien ein Komitee für Freundschaftsbeziehungen mit dem Ausland. Und irgendwann gab es einen Wettbewerb. Was wissen Sie über Albanien? Und der Werner hat diesen Wettbewerb gewonnen und er kam in Albanien. Das Komitee bezahlte alles und da habe ich ihn kennengelernt.
Oh, das waren 12 Themen, hauptsächlich Propagandafragen. Was wissen Sie über die Entwicklung der Energiewirtschaft in Albanien oder über die Errungenschaften unserer Landwirtschaft und über die Person des Genossen Enver Hoxha, des früheren Präsidenten von Albanien? Das wusste ich, weil ich mir jahrelang eigentlich Notizen gemacht habe, und deswegen hatte ich da umfangreiche Kenntnisse. Es war eine Menge Arbeit, es waren 40 Seiten, die ich geschrieben habe, und daraufhin wurde ich nach Albanien eingeladen. 1989, das war also kurz vor Ende der Diktatur in Albanien, war eine sehr interessante Reise, vor allem weil man zu der Zeit alleine gar nicht nach Albanien reisen konnte.
Ja, und der 14. Juni 1990, als ich eben nach Albanien einreiste, war genau der Tag, an dem die Botschaftsflüchtlinge, die seinerzeit in Scharen in die deutsche und andere Botschaften geflüchtet waren, gerade das Land mit der Fähre Richtung Italien verließen. Also ich kam zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt dort an.
Manuel Cebula war der letzte Sprecher aus Deutschland bei Radio Tirana. Das kommunistische Regime war in Auflösung begriffen. Er wurde nicht mehr von der KPDML rekrutiert, sondern von der Deutsch-Albanischen Freundschaftsgesellschaft, die sich von ihrer kommunistischen Vergangenheit bereits emanzipiert hatte. Mit dem Kommunismus hatte er nichts am Hut. Ihn faszinierte Albanien.
Mein Albanien-Hobby begann schon früh, da war ich so vielleicht 12, 13 Jahre alt und habe dann auch mit 15 angefangen, Albanisch zu lernen und mir dann auch immer gewünscht, mal eine längere Zeit in Albanien zu leben.
Ich wurde dann am Flughafen abgeholt von einem Mitarbeiter von Radio Tirana mit einem Volvo, der also offenbar extra da für mich abgestellt war, mit Fahrer.
Ich habe dann gesucht und gesucht und habe dann auch Sendungen von Radio Vatikan auf Albanisch empfangen. Und als ich das erste Mal diese Sprache hörte, hatte ich gleich so ein Gefühl wie Déjà-vu. Also irgendwie war mir das sofort vertraut.
Das war das Merkwürdigste in dieser Stadt. Es waren eigentlich kaum Autos unterwegs. Also eine große Stadt, aber fast kein Verkehr, nur Taxis oder Polizeifahrzeuge, teilweise Ochsenkarren mitten in der Stadt.
Da gab es ja keinen privaten Autoverkehr, das war also abends dann recht angenehm und man traf Leute und quatschte ein bisschen und so kam es dann, dass ich meine Frau kennengelernt hatte.
Wenn ich unterwegs war, ich wurde nicht angesprochen und das lag daran, dass die Albaner, wenn sie gesehen haben, dass ich Ausländer war, auch mich gar nicht ansprechen durften. Also sie hatten Kontaktverbot. Und in der Hotelhalle saßen immer an einem Tisch vier Herren, von denen ich dann später erfahren habe, dass sie Mitarbeiter der Geheimpolizei waren.
Sie wurde dann auch beobachtet und zweimal ist auch die Polizei oder Geheimpolizei, also nicht uniformierte Polizei, hinter ihr her. Und sie haben sie auch zur Rede gestellt, dann verhört, was der Ausländer von ihr will und was, worüber man gesprochen hat und so weiter und so weiter. Ja, wir hatten damals Glück, muss ich sagen, dass es sich dann änderte politisch. Und wir da also keine Schwierigkeiten hatten.
So war es eigentlich schon ein bisschen ungewöhnlich, auch weil Tirana jetzt nicht unbedingt das hatte, was man als Nachtleben bezeichnen würde zur damaligen Zeit. Also um 8 Uhr hat die Stadt wirklich die Bürgersteige hochgeklappt und um 9 war eigentlich kaum mehr jemand auf der Straße. Da waren die Leute dann zu Hause, dann war es das.
Es gab in Albanien vorher Zeiten, da gab es auch Bananen und Ananas und alles Mögliche. Aber die Zeiten hatte ich da nicht erlebt, sondern eben Engpässe en masse. Es war also so, wenn ich dann eben mit meiner damaligen Freundin und später dann Verlobten rausging, dann sind wir dann in die wenigen Cafés oder Lokale gegangen und dann hat man nicht nach der Karte gefragt oder die Karte sich angeguckt, sondern man hat gleich gefragt, habt ihr Kaffee? Und dann kam die Antwort, Ska, gibt keinen. Habt ihr Wasser? Ska. Und dann eine Zeit lang gab es dann nur noch Cognac.
Die KPDML hat nie mehr so viel öffentliche Aufmerksamkeit erzielt wie in den 70er Jahren. In den 80ern folgten diverse Auflösungs- und Neugründungsprozesse, von denen heute nur noch unbedeutende Splittergruppen übrig sind. Geblieben ist den ehemaligen KPDML-Lern und Sprechern von Radio Tirana die Liebe zu Albanien. Peter Platzmann hat in der Zwischenzeit ein Buch hervorgekramt. Reflexione steht auf dem Einband.
Also ein sehr interessantes Buch eigentlich. Shqipëria në gjendjen e 10 të vitit 90 edhe sot një pusit thell që sapo i është hequr kapaku, kur pëtet të gryka e ti liri, ai nuk të përgjigjet demokraci.
Die Autoren Edi Rama und Adrian Klosi berichten darin vom kurzen Auflackern einer kritischen Studentenbewegung im Winter 1990. Die Sehnsucht nach Transparenz und Demokratie, meint Peter Platzmann, ist auch heute noch nicht erfüllt.
Se i trente ersira edhe për tisën in liri e përgjigjeshin po vetë demokraci. Albanien glich im Dezember 90 einem tiefen Brunnen, dem gerade der Deckel abgenommen wurde. Und wenn man oben rein ruft Freiheit, antwortet er nicht Demokratie, sondern Freiheit, so mit einem ganz leisen Flüstern. Manche, die haben dann angefangen, Freiheit zu schreien und sich selber mit Demokratie geantwortet.
Ich habe das auch miterlebt, ganz intensiv, diesen Umbruch, wie auch zum Beispiel am 20. Februar 91 die Enver Hoxha-Statue auf dem Skanderbegplatz, dem Hauptplatz in Tirana, gestürzt wurde. Das war auch ein ganz faszinierender Tag. Es waren also sicherlich 100, 200.000 Menschen auf der Straße. Dieser Moment, als die Statue dann umstürzte, es wurde also von einem LKW ein Stahlseil um die Füße der Statue gelegt und dann wurde sie umgeworfen. Und die Leute lagen sich dann in den Armen, die fingen an zu weinen, mich umarmten Männer, denen die Tränen nur so aus den Augen rausliefen. Ich merke das selbst, wo ich das sage, bin ich auch emotional, weil das war so eine Befreiung für die Leute. Es war faszinierend.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tirana, schließen wir unsere Sendung. Auf Wiederhören.
Wir sind ja davon ausgegangen, dass, wie es bei Radio Tirana hieß, die Arbeiterklasse wächst und erstarkt, dass in absehbarer Zeit, sprich in wenigen Jahren, eine revolutionäre Situation in Deutschland entstehen würde. Da haben wir uns, glaube ich, ziemlich in die Tasche gelogen.
Nachdem 1990 das alles zusammengebrochen war, da kamen dann die Leute auf uns zu und sagten so hämisch grinsen, also so blauäugig wie ihr würde ich ja nie daran gehen und so. Das war schrecklich.
Also muss man aber sagen, meine Vorgänger bei Radio Tirana, die waren eben von allem anderen abgeschirmt. Man konnte da, wenn man die Augen nicht aufmachen wollte, dann auch wirklich das paradiesische Gefühl haben, weil herrliches Wetter in Albanien. Vielen gingen dann erst nachher die Augen regelrecht auf.
Natürlich, so im Nachhinein muss ich dem zustimmen, aber natürlich sind wir ja gar nicht immer dahin gekommen, wo es wirklich so viele Armut gab. Und von uns aus haben wir hatten eben die Schere selbst im Kopf. Wir haben eben daran geglaubt, dass es eben Schritt für Schritt besser wird.
Wir waren der Meinung, Albanien ist anders und deswegen wird der Sozialismus in Albanien stabil sein. Und es hat uns schwer getroffen, dass in Albanien das Gleiche passiert ist, nur mit einem Jahr Verspätung, wie in den anderen Ostblockländern auch. Damit hatten wir eigentlich nicht gerechnet, hatten wir auch nicht geglaubt. Und der Unmut und der Hass der Bevölkerung gegen das sozialistische Regime war ja erheblich heftiger und erheblich stärker noch als in anderen Ostblockländern. Und uns ist das da erst langsam bewusst geworden, welche scharfe Form der Unterdrückung und der Unfreiheit dort geherrscht hat. Und es war schwer für uns zu begreifen, wie sich die Wut der Bevölkerung damals gegen alles Staatliche entladen hat. Das war ein ziemlicher Schock für uns. Ja.
Uns hat zum Beispiel ziemlich schockiert, dass wir, als wir aus Albanien zurückkamen, unsere Partei in Deutschland, kein Mensch sich interessiert hat, wie es hier aussieht. Es hat wirklich keine Sau interessiert, wie der real existierende Sozialismus, um dieses Wort zu benutzen, hier aussah. Die haben sich mit ideologischen Debatten abgegeben, aber das hat sie überhaupt nicht interessiert.
Ich war in einer deutsch-albanischen Frauengruppe und ich weiß, da sollte ich über die neue Verfassung referieren. Und eine, die noch länger dabei war als ich, die weinte dann und sagte, sie möchte Albanien so in ihrem Innern behalten, wie es war, wie sie daran geglaubt hat. Und ich finde, wenn es klar ist, dass irgendwas nicht stimmt, dann muss man das versuchen, für einen selbst zu relativieren und aufzuarbeiten. Und vielleicht habe ich deswegen auch alles weggeworfen, weil ich gesehen habe, das war eine Zeit und dann ist es vorbei.
Am 9. Mai, den Sonntag, trafen wir uns im Hotel. Als ich ins Hotel ging, sehe ich die Gruppe Baklava essen. Was ist das? Habt ihr Hunger? Nein, lachten sie, aber der Hotelbesitzer und ein Freund von mir wollte zum Abschied wieder eine Spezialität des Balkan geben. Alle kehrten gesund und gut nach Hause zurück und haben die ersten Telegramme, sprich E-Mails, geschrieben. Das ist alles schön. Ich hatte Angst vor der Reise, doch jetzt werde ich wieder in Albanien kommen. Die Nachrichten, die ich in Deutschland über Albanien gehört hatte, konnte ich hier zum Glück nicht bestätigen. Es ist hier sehr schön und die Menschen sehr nett, so Kerstin Scherbaum. Und damit, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, verabschieden wir uns von Ihnen. Von Radio Tirana hörten Sie eine Sendung in deutscher Sprache. Wenn Ihnen unser Programm gefällt, hören Sie uns morgen wieder. Bis morgen wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und alles Gute. Auf Wiederhören.
Hier ist Radio Tirana. Nachrichten aus einem unbekannten Land. Ein Feature von Fritz Schütte. Es sprach Herbert Schäfer. Ton und Technik Johanna Fegert und Robert Müller. Regie Karin Hutzler. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2012.